Heute bei «Apropos» der Sturz vom Regime in Syrien.
Breaking news tonight out of Syria, where rebels may be on the verge of toppling President Bashar al-Assad's regime.
Und plötzlich ist alles ganz schnell gegangen. Vor zwei Wochen haben verschiedene Milizen in Syrien eine Offensive angefangen. Jetzt, am Sonntag, sind sie wie nach Damaskus gekommen.
Die Assad-Regierung ist offenbar Geschichte. Die islamistischen Rebellen haben die Einnahme der Hauptstadt Damaskus vermeldet.
Das Regime von Bashar al-Assad ist gestürzt.
Viele Menschen in Syrien hatten die Hoffnung längst aufgegeben in den Jahrzehnten brutaler Herrschaft von Vater und zuletzt Sohn Bashar al-Assad.
Der Diktator ist geflüchtet. Ob er noch lebt, weiss man nicht. Er und seine Familie haben Syrien über 50 Jahre beherrscht. Was kommt jetzt? Wer sind die Milizen, die Damaskus erobert haben? Und was sind die geopolitischen Folgen von diesem Regimewechsel? Wir besprechen es heute bei «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion der Media. Mit zugeschaltet ist jetzt der Auslandschef der Media, der Christoph Münger. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Christoph.
Salut Philipp.
Christoph, es ist ein recht spezieller Sonntag in Damaskus. Kannst du uns die Lage schildern, so weit das geht?
Ja, wir hören, dass Rebellen offenbar bereits im Präsidentenpalast von Bashar al-Assad stehen. Das alte Regime ist weg, das ist jetzt doch sehr schnell gegangen und ein neues ist schon nicht da.
Hafiz al-Assad, 2000 starb, ging die Macht auf seinen Sohn Bashar über. Zu Beginn wird er von vielen Staaten als potenzieller Reformer angesehen. Doch Anfang der 2010er Jahre kommt es zu Protesten, Aufständen und Revolutionen.
Der Assad hat seit dem Jahr 2000 geherrscht und seit 2011 haben wir den Aufstand, der ja am Anfang von Schülern, von Jugendlichen, die ein paar Graffitis gemacht haben, gestartet worden ist.
Whether it's peaceful demonstrations or armed conflict, many Syrians have the same objective, the ousting of Bashar al-Assad.
Und das Regime hat den Aufstand brutal niedergeschlagen.
Seitdem zog das Militär von Haus zu Haus, um nach verdächtigen Männern unter 40 zu suchen und sie festzunehmen. Assads Truppen schießen. Hunderte sollen tot sein.
Viele Menschen sind brutal, wirklich äußerst brutal gefoltert worden in den Kellern der Geheimdienste. Und dann haben wir den jahrelangen Bürgerkrieg gehabt, der zu 500.000 Toten geführt hat. 7 Millionen Menschen sind vertrieben worden innerhalb des Landes und 5 Millionen sind ins Ausland, ja auch bis in die Schweiz und auch Deutschland, auch Europa überall.
Der Krieg weitet sich schnell auch zu einem religiösen Konflikt aus. 2013 werden im Süden Syriens in der Region Ghouta bei einem verheerenden Giftgasangriff der syrischen Armee gegen die Bevölkerung etwa 1400 Menschen getötet.
The UN has accused the Assad regime of repeatedly committing war crimes in Syria.
Und der schlimme Bürgerkrieg hat jetzt wirklich in einer Wende, wo man eigentlich nicht mehr für möglich gehalten hat, plötzlich eine ganz andere Dimension bekommen.
Die Assad-Regierung ist offenbar Geschichte. Die islamistischen Rebellen haben die Einnahme der Hauptstadt Damaskus vermeldet.
Die Rebellen haben auch dazu aufgerufen, dass die Vertriebenen weltweit zurückkommen sollen. Eine freie Syrien erwarte sie, haben sie gesagt. Ob das denn stimmt oder nicht, werden wir sicher noch besprechen. Ob jetzt da am Frieden einkehrt, nach dem Bürgerkrieg mit den vielen fremden Mächten im Land und allem, was passiert ist, so schnell geht das kaum.
Wie haben die Bewohner reagiert auf die Befreiung?
Ja, sie haben natürlich gejubelt. Also wie wirklich, wenn man da aus der Weite sieht, auf Social Media Bilder, auf kleine Videofilme, auf Fernsehbilder. Ich meine, es hat ja Reporter vor Ort auch darüber berichtet. Und wir sehen, dass die Menschen sich freuen. Mindestens die, die man vor der Kamera sehen, sind sie entstanden vom Hafiz Assad. Das war der Vater von Bashar al-Assad, der jetzt gut 20 Jahre geherrscht hat. Sie sind entstanden von dem durch die Strasse durch. Sie trampeln auf Bilder rum vom Bashar al-Assad. Es wird gejubelt. Es sind Milizen unterwegs, ihre Pickups mit ihren Gewehren, die sie in die Luft heben. Und ja, es herrscht so eine Art eine euphorische Stimmung, haben wir den Eindruck.
Die Eroberung von Damaskus ist das Ende einer zweiwöchigen Offensive von verschiedenen Milizen. Über die Rebellen reden wir später nochmal. Zuerst, warum ist das so schnell gegangen? Es hat ja schon früher einen Versuch gegeben, den Assad zu stürzen. Das ist viel mühseliger gewesen. Jetzt ist es ganz schnell gegangen. Warum?
Ja, also es ist immer noch überraschend, oder? Also ex post, so rückblickend kann man versuchen, das zu erklären. Aber ganz offensichtlich sind die Streitkräfte vom Regime sind schwächer gewesen als angenommen. Und matchentscheidend ist sicher gewesen, dass die Hisbollah, die bis jetzt Dreckarbeit gemacht hat für das Assad-Regime, die ist massiv geschwächt durch den Krieg mit Israel. Also es geht ja zurück auf den 7. Oktober, den Hamas-Massaker auf Israel. Da hat Hisbollah sich sofort der Hamas angeschlossen, gesagt, da machen wir auch mit. Und letztlich ist vor einigen Wochen dann der Krieg mit Israel eskaliert, indem Israel mehr Druck gemacht hat, Stichwort die Pager-Attacken, ein Haufen Bombardierungen und die Hisbollah ist wirklich geschwächt worden. Also der Nasrallah hat sich ja verdutscht und andere höhere Funktionäre und Kommandanten. Und jetzt ist die Hisbollah dezimiert, die kämpft ums eigene Überleben und wirkt ziemlich überfordert und dann können sie sich natürlich nicht auch noch um Assad kümmern. Das ist sicher das eine. Der Hisbollah-Faktor ist sicher wichtig und Hisbollah ist, wie wir wissen, das wichtigste Verbündete in der Region vom Iran, finanziert und bewaffnet vom Iran. Und der Iran selber ist geschwächt worden im Zusammenhang mit dem Krieg mit Israel. Wir wissen, dass der Hania, der Chef der Palästinenser, punktgenau eliminiert worden ist in Teheran. Das war eine Machtdemonstration sondergleichen gewesen. Der Iran ist in dem Sinn von der Stärke her überschätzt worden. Also Israel hat wirklich vorgeführt, dass es nicht ganz so weit her ist mit den Drohungen, die die da immer erheben. Und das hat sicherlich auch einen Grund gehabt. Der Iran hat sich mehr um sich selber kümmern, als sich um das Regime vom befreundeten Assad in Damaskus.
Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für Russland, der dritte Unterstützer von Assad.
Absolut, oder? Die Russen haben den Assad eigentlich überhaupt an der Macht gehabt. Er war ja kürzlich gerade noch in Moskau gewesen, wenn er dort genau gemacht hat, weiß man nicht, vielleicht hat er Instruktionen geholt, wenn er sich gegen den Aufstand, der sich da formiert hat, soll wehren. Jedenfalls hat die russische Luftwaffe ja eigentlich den Assad an der Macht gehalten, einen absolut zynischen Bombenkrieg, wo die Russen da geführt haben auf die zivile Infrastruktur. Aber sie haben auch Bäckereien bombardiert, wo Leute angestanden sind für ein bisschen Brot, sie haben die Spitäler bombardiert. Und sie haben sich eigentlich dort vorbereitet, wo man sagen für den Krieg in der Ukraine. Aber jetzt brauchen die Russen halt ihre Flugzeuge in der Ukraine. Sie setzen es dort ein. Und es ist eigentlich auch ein Zeichen, dass sie jetzt dem Assad nicht nochmal haben können, aus den Patschen helfen, dass sie in der Ukraine doch stärker unter Druck sind, als man zuweilen könnte annehmen, aufgrund der Erfolgsmeldungen, die man aus Moskau gehört. Also jetzt da in der Syrien passiert ist, ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist die Tatsache, dass sie nordkoreanische Hilfstruppen anheuern, die ihnen helfen in der Ukraine. Also vielleicht ist es doch nicht ganz so weit her mit den russischen Erfolgen. Oder mindestens nicht in dem Ausmaß in der Ukraine.
Die Rebellen kommen aus einem Gebiet, das ganz nah an der Grenze zur Türkei ist. Was hat die Türkei als Land für eine Rolle gespielt bei diesem Sturz jetzt vom Assad?
Ja, also sie kommen aus der Region Idlib, das grenzt an die Türkei, ist im Nordwesten von Syrien. Dort haben sich die Rebellen formiert. Die Türkei unterstützt vor allem die syrische Nationalarmee. Das sind eher säkulare Kräfte, die sind da in dem Grenzgebiet aktiv. Und gemäss Militärexperten hat die islamistische Rebellengruppe HTS und auch noch andere Rebellen zusammengeschafft mit der syrischen Nationalarmee und hat den Angriff in dem Sinn koordiniert. Und der Erdogan, der Präsident von der Türkei, verfolgt natürlich im Nachbarland gewisse Ziele. Also er strebt an, dass mindestens ein Teil von den sehr vielen Flüchtlingen, die sie aufgenommen haben aus Syrien, man redet von 3 Millionen, dass die können heim, dass die können zurück nach Syrien. Und das andere ist die Kurden, oder? Der Lieblingsfeind vom Erdogan. Er will auch die Schwäche dagegen, wobei andere kurdische Milizen natürlich gerade auch bei dem Umsturz jetzt in Damaskus eine sehr wichtige Rolle gespielt. Man muss auch wissen, dass die kurdische Milizen, die sind, die mit den 900 amerikanischen Soldaten, die noch im Land sind, zusammenarbeiten, sind mehr Militärberater, aber trotzdem, die arbeiten dort zusammen. Und dort sieht man dann, die ganze Allianz ist relativ divers, wo jetzt dort Assad gestürzt hat.
Der Assad selber bis zum letzten Moment versucht, irgendwo Unterstützung zu bekommen. Er hat es, glaube ich, beim Trump versucht, der hat ihm nicht helfen.
Nein, also der Trump hat ja schon in seiner ersten Amtszeit einen Teil von der amerikanischen Truppe abgezogen und hat dort dann eigentlich den Kurden irritiert. Ein Teil ist dann gleich noch geblieben, eben die 900, die noch dort sind. Aber das ist ja schon die Policy von Barack Obama, sich aus dem syrischen Vielfrontenkrieg mit unzähligen Milizen, unzähligen anderen Ländern, die die Finger drin haben, sich dort rauszuhalten. Das hat Obama schon gemacht und der Biden hat an dieser Politik im Prinzip festgehalten und ich erwarte nicht, dass der Trump das ändern würde. Es würde überhaupt nicht seinem eher isolationistischer Naturell entsprechen.
Der Assad ist geflüchtet, das weiss man. Weiss man auch, wo hin?
Ja, ich weiss auch nicht mehr als du, also wenn ich gesehen und gehört und gelesen habe. Falls er überhaupt noch lebt, es gibt auch Meldungen, die sagen, der sei bereits tot. Die Russen haben gesagt, er sei ausser Land. Ich meine, es wäre naheliegend, dass er nach Russland ging. Ob das so ist, wissen wir nicht. Aber jedenfalls ist jetzt, ja, die Diktatur beendet.
Du sagst es, mit seinem Sturz ist die Diktatur am Ende. Das war nicht nur er, das war sein Vater. Über 50 Jahre lang hat die Familie al-Assad Syrien beherrscht. Vor allem die, die mit der Geschichte von diesem Land nicht so bewandert sind. Was war das für eine Zeit, diese 5 Jahrzehnte?
Ja, es war eine sehr unerbittliche Diktatur. Es war also ein typischer arabischer Diktator, wo dann einige gestürzt sind im sogenannten arabischen Frühling, obwohl dann dort andere Diktatoren auch wieder gekommen sind. Aber es war eine Diktatur, die im Kalten Krieg eher so in den Russen zugeneigt war. Darum haben die dort auch Basen bis heute. Sie haben aber natürlich auch geschickt hin und her manövriert. Also während dem sogenannten Krieg gegen den Terror haben die amerikanische Geheimdienste auch in Syrien Terrorverdächtige gefoltert. Also sie haben natürlich auch immer ein hin und her gemacht. So die Stabilität, die so die Diktatoren und Diktatoren haben, die hat auch Syrien gehabt, bis dann 2011 der sogenannte Arabische Frühling auch auf Syrien übergriffen hat und die Reaktion von Bashar al-Assad, also vom Regime vom jetzigen Diktator, die wirklich schlecht ist, möglich denkbar war. Nämlich er hat sehr aggressiv und brutal reagiert und heute ist das Land drum kaputt und sehr viele Menschen sind ums Leben gekommen.
Die entscheidende Frage jetzt, an dem Sonntag, den wir aufnehmen, ist, mit was wird denn jetzt die Diktatur ersetzt?
Das werden wir sehen, das weiß ich nicht und das weiß noch niemand. Wahrscheinlich wissen sie es selber nicht. Es ist jetzt eine Allianz von den verschiedenen Milizen und Rebellengruppen, ist in Damaskus. Es hat Säkulare dabei, aber eben vor allem auch die islamistischen Rebellen, die haben den ganzen Umsturz angeführt, das muss man sagen, oder? Es geht vor allem um die Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS, wie es jetzt überall geschrieben wird. Die hat in dieser Provinz Idlib, die wir vorher angesprochen haben, regiert und die Rebellen sind seit 2017 eigentlich dort an der türkischen Grenze, aber es sind Islamisten, das soll man wirklich nicht beschönigen, sie stammen auch von Al-Qaida ab, also Hardcore-Steizid-Islamisten, wie man so will. Sie haben sich nachher umbenannt in Nusra-Front. Sie haben sich auch distanziert von Al-Qaida und jetzt auch von Al-Nusra. Der Kommandant ist der Abu Muhammad al-Julani, der jetzt überall ist, auch auf westlichen Fernsehkanälen. Man gesehen, hat Interviews gegeben in CNN und hat jetzt im Moment vom Triumph wirklich betont, wie moderat das er sagt und alles. Und er trägt eine Militäruniform und kein Turban mehr wie früher noch. Aber ich bin da skeptisch, oder? Wir werden sehen, wir hoffen, dass das so ist, dass das wirklich nachhaltig ist. Aber wir erinnern uns, vor ein paar Jahren sind die Taliban nach Kabul zurückgekehrt und sie haben sich auch relativ moderat gegeben und haben teilweise auch Militäruniformen angehabt, die sie von den Amerikanern gestohlen haben. Also, das würde ich jetzt mal mit Vorsicht geniessen. Im Moment gibt es Zeichen von der Hoffnung und die soll man auch gutieren und honorieren und alles, aber man muss zuerst sehen, was jetzt da passiert.
Sie selber betonen, dass Sie eine möglichst friedliche Machtübernahme wollen. Das haben Sie jetzt den ganzen Sonntag erzählt, oder?
Ja, und Sie haben auch gesagt, dass der Premier vom Assad soll im Amt bleiben und die Machtübergabe regeln, geordnet regeln. Ich meine, das ist ein Zeichen von der Hoffnung. Das muss man jetzt auch mal sehen. Es ist jetzt nicht einfach ein Taliban-Sturm gewesen, wie wir es in Afghanistan gesehen haben. Abgesehen davon, eben Syrien, das ist ganz eine andere Geschichte als Afghanistan. Man soll das jetzt auch mal, ja, hoffen, dass es dann wirklich auch so ist, aber Codera demonstrandum, also man muss den Tatbeweis natürlich dann noch folgen.
Aber es gibt Hoffnung auf Demokratie.
Ja, also das Wort Demokratie ist im Zusammenhang mit Syrien ein grosses Wort, finde ich, zum jetzigen Zeitpunkt. Ich sehe die Chance momentan nicht so gross. Gut wäre, wenn sich das Land mal stabilisieren könnte, wenn der Krieg könnte beendet werden, wenn die Flüchtlinge könnten heimkommen, wenn eine gewisse Ordnung drin käme, vielleicht auch internationale Geldgeber könnten und das Land wieder aufbauen. Das ist nämlich weitgehend zerstört. Aber wir wissen, das ist noch immer völlig zerklüftet und zerteilt, die Karte. Wir haben die HTS-Rebellen genannt, dann sind auch Kurden, die syrischen Kurden, sie sind sehr gut dort formierte militärische Einheit, die sind auch da, also die sind nicht islamistisch, die arbeiten mit Amerikanern zusammen, die sind vor Ort. Dann haben wir verschiedene irakische Milizen, die da noch ihr Unwesen treiben. Die Hisbollah wird auch noch irgendwo sein, mindestens zum Teil. Und dann, wir erinnern uns, der IS, der sogenannte Islamische Staat, eine furchtbare Terrororganisation, die jahrelang das Unwesen treiben hat in Syrien und Irak. Die sind auch noch rum und die Halsabschneider, die hoffen jetzt wahrscheinlich auch auf ein Comeback. Also, es braucht auch noch einiges, um das Land zu stabilisieren, kurz gesagt.
Du hast vorhin gesagt, was für verschiedene Nationen ganz konkrete Interessen haben an Syrien, Iran, Russland, Türkei. Kann man schon abschätzen heute, was der Sturz vom Diktator für geopolitische Folgen könnte haben?
Ja, zu den Ländern, die du aufgezählt hast, müssen wir auch noch die sunnitischen, grossen, mächtigen Staaten nennen, oder? Das ist insbesondere Saudi-Arabien, aber auch Katar hat Gruppierungen beispielsweise unterstützt in Syrien während dem Bürgerkrieg. Also das ist dann die sunnitische Seite. Aber eben, wenn man von diesen Konfessionen redet, von den islamischen, dann muss man sagen, dass natürlich der schiitische Bogen, der eigentlich bestanden hat, jetzt während mehreren Jahren von Teheran über Irak, über Syrien bis zu der Hisbollah im Libanon, also eigentlich vom Iran bis ans Mittelmeer, der Bogen ist jetzt unterbrochen und das ist durchaus natürlich auch im Interesse von Israel. Man muss wissen, als Folge, oder ein bisschen zurückblenden, als Folge vom Desaster, wo die Amerikaner im Irak hinterlassen haben, hat der Iran, weil es dort das Machtvakuum gehabt im Irak, der Iran hat können seine Macht massiv ausbauen. Ich meine, der Irak ist schiitisch dominiert und man redet von einer Marionettenregierung, die in Bagdad herrscht, also eine Regierung von Teherans Gnade. Und das ist eigentlich dann iranisch dominiert gewesen. Und dann ist das Syrien dazugekommen. Die haben eigentlich die Revolutionsgarde vom Iran, die auch als Terrororganisation gelten, die haben ihre Militärlastwagen mehr oder weniger in Teheran können besteigen und aufs Gas drücken und durchfahren bis Damaskus, bis fast ans Mittelmeer. Und das wird jetzt sicher schwieriger, wenn es nicht so wirklich ganz unterbrochen ist. Und die schiitischen Milizen eben aus Iran, aus dem Irak, und natürlich die Hisbollah aus dem Libanon, die haben geholfen, das Assad-Regime am Leben zu halten. Aber die Landbrücke, die dürfte jetzt fürs Erste zerstört sein.
Heisst das, dass die ganze Region eher stabiler oder eher instabiler wird?
Ja, also viel instabiler kann es ja gerne nicht mehr werden, oder, wenn man so drauf schaut. Aber ich wäre nicht zu optimistisch. Also sollte sich Syrien in ein islamistisches Land verwandeln, also wenn jetzt die ganze Versprechungen, dass man das moderat angeht, das wäre ja der Idealfall. Aber wenn es denn so ist, sind wir alle dankbar. Ich bin da nicht so sicher, wenn das Syrien in ein islamistisches Land kippen sollte, so eine islamistische Diktatur, wie man sie beispielsweise in Afghanistan sieht, ist denn das ganz eine andere Geschichte als Afghanistan. Weil Syrien ist natürlich strategisch enorm viel wichtiger, viel grösser, viel mehr Leute. Also das wäre wirklich dann sehr schwierig. Aber wer weiß, also bei meiner ganzen Skepsis, die jetzt da in meinen Worten zum Ausdruck kommt, der Assad ist ein schlimmer Diktator, einer der schlimmsten von der Gegenwart. Und dass der weg ist, ist gut. Das ist einfach auch die positive Nachricht von dem Sonntag. Und wir müssen jetzt einfach hoffen, dass da etwas Konstruktives zustande bringt.
Viel Skepsis, ein bisschen Hoffnung. Auf welche Seite wird es am Schluss kippen, Christoph?
Wir wissen es einfach nicht. Es gibt die Anekdoten, wo der Kissinger in China war und Mao Zedong getroffen hat, das hat diskutiert, dann hat der Kissinger den Mao gefragt, was er einer von der französischen Revolution halt, jetzt nicht nur von der chinesischen, sondern von der französischen Revolution halt, dann hat der Mao gesagt, too early to tell, es ist zu früh, zum drüber reden, oder? Und das ist etwa 200 Jahre später gewesen, nicht ganz, oder? Aber wir haben jetzt ein paar Stunden hinter uns, seit der Assad weg ist, it's definitely too early to tell, was da in Syrien wird passieren.
Danke, Christoph.
Danke dir für die Einladung.
Das war unsere aktuelle Folge zum Sturz vom Regime in Syrien, der am Sonntag passiert ist. Ich habe geschwätzt mit Christoph Münger. Diese Folge hat Mirja Gabatuler produziert. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.